Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Rolf Zacher ist viele und darin ist er einzigartig. Doch nahezu 300 Rollen, die sind alle ein bisschen ähnlich. Der Zocker, der Dropout, der kleinkriminelle Lebenskünstler und der grandios gescheiterte Desperado. All das ist Rolf Zacher. Zwischen diesen Figuren, die er mit Bravour verkörpert, finden wir auch den wahren Rolf, von dem kaum jemand weiß, wie er wirklich ist. Ob er es selbst weiß? Würden Sie das auch so sagen? Ich bin privat ein anderer wie die Medienfigur Rolf Zacher?
Meine Bekanntheit ist ja auch sehr vielseitig irgendwie. Also ich meine schon, man ist immer so festgelegt auf ein so ein Klischee. Gerade wenn ich so draußen bin, so unter den Menschen, dann bin ich total, wie ich bin auch. Also ich bin sehr aufgeschlossen und mag eigentlich, dass die Menschen sich verstehen. Das versuche ich auch immer zu machen. Also dass man sich entgegenkommt und nicht irgendwie so bumm, aufeinander zufährt, sondern miteinander. Das ist eigentlich mein Ding, so, ja. Und so bin ich. Also und den Bösewicht oder das, was ich da so oft darstelle, das ist ja irgendwie lächerlich. Also dass ich auch so ein, das ist ja oft so, ich erinnere mich mal, ja, Adolf, den habe ich gesehen, auf dem Kurfürstendamm, da war ich noch jünger und so, und dann lief der da lang und dachte ich, oder Lino Ventura auch und so, die Verbrecher, ja, vor dem hatte ich, Lino, der hat richtig Respekt auch, das ist ja ganz klar und das ist ja auch schön, das ist ja, Respekt ist ja wunderbar, also wenn man Angst hat vor jemand, das ist auch gut, ja, also kann ich mit umgehen, aber dann merken sie, umso schöner ist es auch, wenn das die Menschen auch bei meinen Lesungen, die ich ja seit 2 Jahren mache, vorher mit dem Buch, mit meiner Autobiografie, und dass die Leute sagen, Mensch, Herr Zacher, Sie sind ja und mit ganz irgendwie ganz aufgeweicht und offen und so dastehen mit glühenden Augen und sagen, Herr Zacher, das ist ja wunderbar, so sind Sie ja auch noch, Sie haben ja auch eine Weichheit und dies und das, was ich ja auch in meinen Rollen in sogenannten Bösewichten ja auch immer versuche herzustellen, ja, also, weil das ist ja so, bei den Fernsehdingern kriegst du dann Beschreibung, da steht dann 1,85 groß, so 40 Jahre alt, stark, starken Körperbau. Ja, das ist deine Rolle. Ja, das ist ja lächerlich und das habe ich immer, da müsste sich ein Mensch machen. Und deshalb fällt man dann auch auf für lange Zeit, wenn man also auch aus solchen nichtssagenden Figuren also eben dein Leben macht. Und das Leben ist ja dann mein Leben vor der Kamera.
Ist schon interessant, wenn man so liest über Sie, was ich ja vor der Sendung getan habe, da wird immer eine Parallele gezogen. Der Kleinkriminelle im Film, wie im Leben, heißt es da. Da gibt es so eine Art Label.
Ist ja lächerlich.
Das wird Rolf Zacher aufgedrückt und damit ist er handhabbar.
Ja, aber das sage ich ja. Das ist also, obwohl ich das ja jetzt, deshalb habe ich auch gerne das Buch geschrieben, um mal zu zeigen. Und das geht ja auch darum, dass es viele, ich meine, wenn du Leute erreichst, gerade auf der Bühne, das ist doch, darum geht es mir eigentlich. Das habe ich auch gemerkt. Mir fehlt eigentlich dieses Feedback. Ich bin immer, die Leute winken mir zu auf der Straße und freuen mich, wunderbar, aber es fehlt eigentlich so dieses direkte Feedback. Ja.
In einer Zeitung habe ich einen schönen Satz gelesen, es gibt kaum jemanden, der die Brüchigkeit des Lebens so authentisch darstellen kann wie Rolf Zacher. Und ich glaube, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher, dass Sie Ihre eigene brüchige Biografie als Erfahrungsschatz sozusagen benutzen, um die Rollen anzufüllen, die vielleicht viel flacher gestaltet sind, als sie hinterher erscheinen, wenn Sie sie spielen.
Ja, natürlich, das ist aber gerade das Schöne. Deshalb wollte ich ja auch Schauspieler werden, um mich zu erfahren, um mich ganz tief zu erfahren. Und also es gibt Leute, die haben so Therapien gemacht, so Freunde von mir, auch Freunde, und die haben gesagt, das müsstest du, ich sage, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Nicht zu machen, weil ich ja dauernd diese Momente, die so stark sind, also wenn jemand zum Beispiel als Beispiel eine Szene, wo ich weiß, meine Frau ist die Treppe runtergestürzt und das Baby, was sie erwartet, also das ist, und dann frage ich den Arzt, ja, wie geht's? Sagt er, ja, also ihre Frau lebt, aber das Baby ist tot. Ja, und da musst du, wenn du da jetzt richtig reagieren willst, das ist ja Sachen, wenn man das nicht erlebt hat, dann kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Ich habe es auch noch nicht erlebt, aber Tod, wie jemand gestorben ist, hat fast jeder schon erlebt. Also, und da geht man dann rein und dann hat man das. Ja, also dieses Gefühl, und das ist eben die Brüchigkeit. Ich meine, mich deshalb, und wenn ich das mache, das ist auch egal, ob das welcher Film das ist oder wo das ist, da ist eine Kamera, und da versuche ich wirklich, ich zu sein, so gut, wie ich in dem Moment bin, sein würde, wenn ich dann sowas erleben müsste, ja.
Lassen Sie uns ein bisschen reden über die Person hinter der Rolle, über Rolf Zacher und sein Leben, was ja sehr bewegt war von dem bisschen, was ich darüber lesen konnte. Merkt man schon, dass es im Grunde keinen ruhigen Tag in Ihrem Leben gab. Sie sind schon in einem Taxi geboren, das heißt zur Mobilität verdammt qua Geburt.
Ja, ruhig gab es schon viele ruhige Tage. Also so ist es nicht, vor allem jetzt immer mehr, weil die innere Ruhe ist wichtig. Ja? Und der Weg dahin, naja, gut, also das ist ja, wenn man jünger ist noch so, dann ist man also auch, entweder man traut sich das zu machen und versucht also frei zu sein, eine Freiheit für sich, das heißt also nicht die Erwartung anderer zu erfüllen. Und das war ja auch, begann ja auch schon damals so, eigentlich begann das schon als kleiner Junge, denke ich. Weil da war ich, man fällt dann immer auf, weil ich sage, ja, was ist denn mit dem? Das ging ja schon so los, dass ich erstmal so ein Spargel war, ja, und dann irgendwie dann über so einen Springbock, über so einen Bock springen muss und genau in der Mitte hängen blieb. Ja, also ich meine, da bist du schon irgendwie, und wenn du dann noch darüber selber lachst und dich nicht schämst, ja, das ist ja ein Bekloppter. Also das war schon immer so, ja, auch viele Freunde von mir, ein Rechtsanwalt sagte, der ist jetzt Rechtsanwalt, den traf ich, sagte, oder Notar, sagte, ja Mensch, du, damals und so, wollen wir uns nicht mal treffen, du warst ja immer schon so, wir haben dich ja immer gesehen, so ein bisschen irre und so, weißt du, also das war immer so das Ding und das krass du schon immer auf, das war schon als Kind und das geht dann immer weiter, also wenn du so sein willst, wie du willst, jeder große Künstler wurde immer auch viele Male und sage, ja, was ist denn das für ein Irrer? Und das ist der Weg, also ist der Weg in die Freiheit, würde ich mal sagen.
Dieses Kokettieren mit dem Wahnsinn und auch mit dem Geniehaften, wann ist Ihnen das zum ersten Mal bewusst geworden? Sie sind ja erstmal ganz bürgerlich in einen Handwerkerberuf gegangen, Bäcker geworden oder haben das angefangen zumindest. Rolf Zacher, haben Sie das schon gewusst? Das ist eigentlich gar nichts für mich, diese
Arbeit. Ja, selbstverständlich ist so, als Junge schon wollte ich, also ich bin auf dem Dorf groß geworden, und also ein bisschen in Göttingen und dann auch ein paar Jahre im Osten, Ostdeutschland. Und das war irgendwie, ja, also Bauer, das hat mich interessiert. Also die elementaren Sachen auch irgendwie. Klar, was anderes hat man ja auch gar nicht kennengelernt als Kleiner, als Junge. Und dann kam plötzlich der Zirkus. Eines Tages die Wimpelchen da irgendwie am Fenster. Ich dachte, und mein Herz sprang raus. Und ich dachte, wow. Da bin ich gleich hin. Und das war dann also das erste Mal, und dann kamen die immer Wanderzirkus. Das war's. Für mich war klar, ich gehe zum Zirkus oder werde Clown oder das war auch so ein großes Ding. Ne? Und dann habe ich das auch gemacht immer mehr. Aber als ich Bäcker war, ich wollte eigentlich, hatte die Schauspielschule die Prüfung gemacht an der Max-Reinhardt-Schule. Und dann, wo ja auch nicht so viele raufkommen, also da hatte ich schon irgendwie so ein Privileg, und dann sagte meine Mutter, hast du Pech gehabt? Nee, du musst erst was Anständiges lernen. Ich sage, oh Gott, na jetzt nur. Ja, also dabei hatte ich das irgendwie alles arrangiert, dass ich von der Schule fliege, aber das hat trotzdem nichts genutzt, ja. Und dann lernte ein Freund von mir in der Straße den Laden und sagte, du Bäcker, hör mal, super, ja, der ist Lehrer jetzt geworden, der war auch so ein sagt er, Mensch, du, das ist super, das ist irgendwie, da bist du schon um 11 Uhr fertig, ja, klasse, können wir schon ins Schwimmbad gehen, aber dass du schon um 3 Uhr morgens aufstehst, so betäubt noch. Und dann in dem Alter, da bist du ja dann irgendwie auch unterwegs. Und dann bist du 2 Stunden im Bett gelegen, piepen die Vögel und dann musst du aufstehen, ja. Also, und da war das aber, da nebenher hatte ich schon so ein, mit so einem, in Berlin, mit Trautbert Erbe, auch so ein Maler, so, mit dem hatte ich dann so ein Groschentheater in Kreuzberg immer aufgemacht. Also für mich war das klar, dass ich dann also zum Theater gehe oder auch Film. Dann habe ich die ersten Filme gesehen und dann Charlie Chaplin und Marx Brothers und Dick und Doof. Und dann wollte ich natürlich Komiker werden. Also das ist ja irgendwie so. Ich wollte das immer machen und dann ging es da so hin. Aber nebenbei auch irgendwie habe ich unheimlich viele Berufe gelernt, kurz mal gemacht, also als Job, weil ich ja Geld hatte für die Schauspielschule. Und das war auch großartig. Mich fragen auch oft so junge Schauspieler, Mensch Rolf, kannst du nicht mich mal unterrichten noch? Oder wie macht man das? Und wie kann man? Ich sage, ihr müsst viel Berufe machen, dass ihr euren Körper kennt. Bei Händen, also also dass man auch eine so was um sich einen herum passiert, ne? Dass man einen Überblick hat, ja? Und gewandt wird und sich und Kellner und weiß ich alles, im Sportpalast habe ich Coca-Cola verkauft, also dass man auch sicher wird, die meisten Menschen kommen rein von der Kneipe, machen sich noch oh, wie sehe ich aus? Ja, denk das, und das musste eben nicht. Das musste man vielleicht so als Gag und sagen, oh, was mache ich jetzt da gerade? Aber das genau muss es sein. Dass du sicher bist, dass vor anderen Leuten du nicht irgendwie das du bestehst. Das ist ja das große Problem. Das ist ja das Ding. Das geht ja nicht viel tiefer mit der Werbung. Deshalb werden die Leute ja auch alle platt gemacht. Du musst aussehen wie der. Das hat man Komplexe. So ist ja das alles der Wahnsinn, ne?
In dieser Studiobühne in Berlin kam es dann zu einer, würde ich mal sagen, schicksalhaften Begegnung mit Helmut Kreutner. Er war sozusagen ihr Entdecker und hat sie in die große Welt des Films geführt. Was war das denn für eine Beziehung zu Kahn?
Naja, so will ich das nicht sagen. Das war so, ging zur Schauspielschule, dann war ich Statist und so, also so Edelstatist. Und dann, ja, dann haben die mich da irgendwie, fanden die mich prima, die habe ich irgendwie, ja. Das war dann so eine kleine Rolle. Und dann hat meine Mutter dann gesagt, ja, also, dann sah sie mich da irgendwo und sagt, ja, also, da hatte ich aber schon gelernt, sagt sie, ja, wenn du das jetzt fertig hast, dann kannst du ja schon ein Jahr früher versuchen, die Prüfung zu machen. Dann, die war natürlich total gerührt und das war natürlich auch schön, die Großaufnahme der Sohn. Aber da fing das schon an. Ich war einer auf dem Schulhof, der ein geklautes Radio verkauft hat. Also ich kam da hin und wurde gleich dafür, für solche Rolle, für so ein freches Ding irgendwie ausgesucht. Das ist ja auch viel schöner, als wenn ich, die meisten Leute, die so Polizisten spielen ihr Leben lang, die sind ziemlich verzagt. Ich kenne da so ein paar, ja, also das, oder so, dass man also, und das war für mich, dann spiele ich lieber brüchige Rollen, wie man nennt, solche Charakteren, das ist ja viel interessanter. Und dann habe ich Theater gespielt und dann habe ich eigentlich, dann ging es los, dann habe ich Peter Lilienthal getroffen, einer der großen Filmemacher. Und der, bei dir, das war eigentlich, der hat mich dann reingehauen. Mit dem habe ich dann 5 Filme gleich gemacht. Dann gab es noch George Moores. Und das war eigentlich so. Und dann war ich eigentlich so ein neuer Jungfilmstar.
Und Geißendörfer, Van Ackeren und Hauff, ja, das kam erst später.
Und, ja, natürlich. Ja, Geißendörfer kam, der war Assistent damals bei meinem ersten Film. Und dann ist der, Regisseur geworden. Und der, das kam später. Und auch Fassbinder auch kurz und so, ne?
Wobei Geißendörfer, um das mal kurz einzuschieben, das war Zauberberg.
Ja.
Das war sozusagen Ausflug in die hohe Literatur Thomas Manns. Haben Sie sich da wohlgefühlt?
Ja, wunderbar. Ich meine, ich bin ja auch ein belesener Mensch. Ne? Was war also, vor allen Dingen, ich wollte nicht so viel lesen, weil ich wollte auch nicht so gebildet sein, weil die Leute, die gebildet waren, die geben da immer so mit an. Dass man also so, die sogenannten einfachen Menschen, die ja eigentlich viel unkomplizierter sind als die sogenannten, die besten oder die anderen Menschen, also die einfachen Menschen, die sind viel unkomplizierter. Ja.
Kommen wir mal auf das Jahr 1969, das für Sie in jeder Hinsicht ein besonderes war. Sie hatten einen schweren Autounfall und haben dann Ihr Morphium sozusagen mit Heroin ersetzt, um Schmerzen zu bekämpfen.
Ja.
Wussten Sie um die Gefahr, die das mit sich bringt, oder haben Sie das ganz naiv gemacht?
Nein, das habe ich gemacht, dann habe ich die Schmerzen, da habe ich das genommen am Tag so, bis es weg war, so ein kleines, so ein bisschen Puder so durch die Nase. Und dann war das so, habe ich ja sowieso nur gemacht. Ich habe das ja sowieso nie mit der Nadel. Das war bei mir, ich wusste, das wird nicht eine Weile dauern. Aber dass es dann so lange gedauert hat, das habe ich natürlich, das habe ich nicht
über 10 Jahre
überzogen. Aber am Anfang habe ich es gemerkt, gleich nach dem zweiten Tag merkte ich dann, da habe ich abends vielleicht das letzte Dosis genommen, so um 9 und sonst immer um 12 oder um 11. Und dann bin ich ins Bett gegangen um 10 und bin schon um 10:30 wieder aufgewacht, als um 9 Uhr das letzte Mal, und hatte so Schweiß im Nacken. Es zog mir hier so an den Waden und es war so ein unruhiges Gefühl. Und die Knochen taten. Ich sagte, oi, da musst du aber aufpassen. Ja, aber das macht ja nichts, das schafft man schon, sagen wir ja alle, ne? Denkt über allem, ne? Das macht man schon. Ja, und dann war das plötzlich da und dann hat es sich so im Griff, das ist also eine Zange, das ist ungeheuer. Und dann habe ich lange gekämpft damit, aber das war auch eine unheimlich gute Zeit, die musste auch sein, wie Laozi sagt, würde ich mal sagen, ja. Die Zeit, der Weg musste sein, ja. Also deshalb sehe ich das auch immer so auch als Bereicherung mehr. Natürlich habe ich auch gelitten, aber Leiden ist ja auch... Ja, aus Leiden kommt das Glück, ne? Also ich meine, ne? Nach Regen scheint Sonne. Oder wie heißt das?
So ähnlich, hey, genau. Ja, jetzt lassen Sie uns ein bisschen Musik machen. Und nach dieser Musik reden wir weiter über Sucht und über die Gefahren. Welches Musikstück haben Sie sich ausgesucht für den ersten Teil? Rolf Zacher.
This is a man's world, James Brown.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark.
Weiter im Studio ist Rolf Zacher, Schauspieler, Charakterdarsteller, wie er selbst sagt.
Und jetzt darf ich Sie mal kurz erbrechen?
Autor einer CD und eines großartigen Buches. Darauf kommen wir zu sprechen. Ich würde gerne noch mal bei der Sucht bleiben, einen Moment. Und zwar ist es ja so, dass in der Regel man hat Bilder von Junkies zwischen Mülltonnen im Kopf, von Leuten, die gesundheitlich völlig abbauen, die aussehen wie Wracks. Sie haben in der Zeit Filme gedreht. Wie haben Sie es geschafft?
Naja, es gibt ja immer so, also sagen wir mal, gibt Leute, die süchtig sind, weil sie verzweifelt sind. Dann gibt es Leute, die süchtig sind, weil sie die Schmerzen gelindert hat als Schmerzmittel und dann nicht mehr davon runterkommen. Und dann ist es so eine Sache, manche Leute, die lieben das auch, diesen Zustand darin zu sein. Und das mochte ich eigentlich nicht. Für mich war immer nur der Schmerz weg. Und ich habe genau das Gefühl daneben kontrolliert, dass es, so wie mich dieses Zeug in der Blutbahn, also das Hauptnervenzentrum erreicht hat, dann war es für, also 21, pum. Der Moment ist so ein ganz weich, liegst du wie so auf so einem Daunenzeug. Und dann wird's stumpf. Es fällt ein seidener Vorhang. Und du bist eingenebelt. Das ist es ja. Und das, die meisten Leute nehmen das ja, weil sie verzweifelt sind und sagen, du, ich will das gar nicht mehr. Das ist ja keine Droge, die irgendwie wach macht, wie irgendwelche manche Drogen, die es gibt noch auf der Welt. Aber das sind ja Drogen, die abhängig machen. Das heißt ja, und die Menschen, die das zum Beispiel rauchen aus dem Urstein, Opium, also Mohn, sprich Opium, die rauchen das ja wie hier, die Leute Alkohol trinken. Und da gibt es ja auch Menschen, die kaputt gehen. Und die anderen, die können damit umgehen und genießen das. Und das ist, ich würde mal sagen, die Welt ist voller Drogen. Wir sind selber Drogen. Wir haben sämtliche Stoffe, wir haben alles in uns. Ja, das haben wir in der Schule gelernt, das haben wir nur vergessen. Das müssen wir nur herausholen. Und das kann man, das mache ich eben seit 30 Jahren, weil ich die anderen Erfahrungen so extrem gemacht habe. Und entweder gehst du deinen Bach runter oder du wachst auf und sagst, Moment, das ist also, wirst noch wacher. Ja? Und das ist eben die eigene Energie zu mobilisieren. Das habe ich eben gelernt auch.
Aber wie haben Sie es geschafft, aus diesem Nebel, den Sie gerade beschreiben, heraus starke Konzentration aufzubringen für eine Rolle, für eine Darstellung, für Filmaufnahmen?
Das ist so, wenn du jetzt also wenig im Körper hast von dem Zeug, das weiß jeder, der irgendwelche Drogen, Zucker hat, ist egal, wenn jemand, dann bist du also, dein Stoffwechsel, das funktioniert, Geschmack und Tasten und riechen. Das sind alles Dinge, die gehen wenn du so betäubt bist auf eine Art, das geht verloren. Und dann, so wie du das nicht mehr so im Körper hast, dann spürst du diesen Zustand, wenn ein Süchtiger zum Beispiel, egal ob du einen Kuchen willst oder Kaffee oder was, und du hast es nicht, der ist ja wunderbar eigentlich. Ja? Und dieses, und das habe ich immer gemerkt, in dem Zustand, wow, das ist ja viel toller als mit dem Zeug, das wusste ich aber ja. Aber wie sollte ich das mit den Schmerzen machen? Da bist du dann in so einem Kreislauf drin und dann hast du, das Geld wird immer weniger und du kommst nicht runter, es sei denn, du machst das wirklich, also in einem Krankenhaus oder in einer Therapie im Zentrum oder solche Dinge, aber dafür brauchst du natürlich auch immer wieder Geld und dann bist du am Punkt, wo du nichts hast und dann sagst du, und irgendwann kam es, dann sagst du, jetzt ist Schluss. Ne? Und deshalb ist auch das Schöne, wenn man ein Mensch, der sowas geschafft hat wie ich, dann so und nicht das für sich dann alles, das kann ich auch, da explodiere ich ja, das ja, implodiere ich, explodiere alles. Das geht ja nicht. Und deshalb muss das raus. Und deshalb bin ich auch gerne auf der Bühne und dann erzähle ich auch darüber, weil es eine Therapie ist auch für die Menschen und für mich ja auch. Und die Leute sagen, Donnerwetter, der hat das geschafft und wo ist das? Darum geht es ja eigentlich. Ne?
Rolf Zacher, waren denn die Schmerzen dann auch weg? Der Grund eigentlich für diese Sucht?
Naja, die Schmerzen von dem Unfall war natürlich nicht weg, aber dann, da hat mir dann nämlich mal ein Psychologe gesagt, wo ich dann irgendwie ein paar Mal den Führerschein irgendwie machen musste wegen irgendwelchen, naja, Dingen, die so ein bisschen da nicht passten, dass man also einen Führerschein behalten darf. Und dann wir haben lange geredet und der hat gesagt, ja, und der war klasse mit langen Haaren, so ein alter Hippie und prima. Dann sagte ich, den habe ich, der hat mich verstanden. Ne? Und er sagt, aber Zacher, wissen Sie, ich kann Ihnen den Führerschein nicht geben nach 2 Stunden, weil Sie sind ein Typ, der so eine Gerechtigkeit, das ist in Ihnen, ist auch wunderbar, aber Sie werden immer wieder ausflippen. Und ich hatte die Hand so unterm Tisch und wollte die rausziehen und so, leck doch mich am, verstehst du mal, ich rede jetzt, weißt du, ich denke, wir verstehen uns, ja, und was ist jetzt? Und zieh das und mach die Hand ganz langsam, zieh die so, ball die so ganz, ganz steif und leg die so auf den Tisch und ein bisschen zitternd und sage, ja, wenn Sie meinen, ja, sagt er, sag ja. Dann sagt er, ja, aber es gibt eine Möglichkeit. Ich sag, welche denn? Sagt er, Samurai, die Kraft kommt aus der Mitte. Meditation. Ich sage, das ist mein Ding. Das war ja schon mal in der Ibiza. Ich sage, das ist schon. Sagt er, wenn Sie mir versprechen, dass Sie sich darauf konzentrieren, ich sage, ich verspreche es. Samurai nun gerade nicht. Gut, ich habe dann mal nachher einen Film gemacht, wo ich so ein Schwert dann hatte, so als mal so ein Ganghofer Stoff, ne? Aber das war es eigentlich. Also man muss sich halt beherrschen, muss lernen. Und das ist es. Und das habe ich auch gemerkt. Ja. Ich hatte zum Beispiel, war so weit, also vor ein paar Jahren habe ich gesagt, Programm wollte ich sowieso machen wie jetzt. Und da habe ich, wie nenne ich das? Da habe ich gesagt, entweder Meditation oder Pumpkin. Ja, diese Gasch. Na, ich habe mich für die Meditation entschieden, sonst sehe ich ja nicht hier.
Die beiden Problemfelder der Sucht sind, das eine ist der körperliche Einsatz, also das körperliche Problem, was man hat. Das andere ist, dass man sich permanent im Rahmen einer Illegalität bewegen muss. Ja. Das ist ja verboten. Ja, das hat ihn natürlich auch gewisse Zeit im Zuchthaus eingebracht. Wie war das, im Gefängnis zu sitzen, als berühmter Schauspieler?
Klasse. Nee, also ich meine jetzt die... Wissen Sie, das ist so, manchmal, natürlich ist das auch... aber ich kann eigentlich diese Momente des Leidens, die kommen eigentlich nur, wenn ich mal irgendwo in einer Stimmung bin. Und dann sage ich mir dann oft so mal, aha, jetzt bleib mal cool. Was hast du da erlebt? Ja. Und als ich da drin war, da habe ich dann so erfahren, was auf der Welt noch so passt. Hab Dostojewski gelesen, wie der da im Knast sagt, ich gesagt, dir geht's gut. Man muss also immer, wenn in irgendeinem schlechten Ding, Moment, wie ging's dir vorher mal schlechter und so, und dann kommst du immer wieder raus. Ne?
Ein Satz von Ihnen, der mir gut gefallen hat, ist, wer jammert, hat selbst Schuld.
Ja, und Selbstmitleid, wenn du da drin bist in so einem Ding, dann musst du erstmal, ja, jeder bemitleidet. Du kommst in so einen geschlossenen Apparat, dann sagen, ah, die fragst, was hast du gemacht? Ich bin unschuldig. Ich sag jeder. Ja, und wenn du das, dann sitzt du da, oh, das ist dein Teebild, Gevatter. Das muss man nur erkennen, ne? Und das war dann auch, da habe ich so viel gelernt. Ich habe gelesen, ob das Miller, Boll, ob das Dostojewski, ich habe so ganz viel gelesen. Das habe ich nach früher nicht so gemacht. Da sind wir wegen der Bildung stehen geblieben, weil es jeder da. Und das habe ich gemacht. Und dann macht es aber auch Spaß. Ja? Dann lernst du auch gerne.
Hatten Sie eine Art Sonderposition? Haben die Wärter Sie besonders
nett gemacht? Ja, klar. Die haben gesagt, der eine, der Sir Henry, der sah so aus wie ein Engländer, der kam immer rein, hatte schon eine leichte Fahne und abends bei Einschluss um 7 darfst du ja nicht, alleine in die Zelle mit dem Dings, so ein Wärter. Und dann kam der immer mal rein und gesagt, ich wollte immer Schauspieler werden und erzähl mir mal. Und dadurch hatte ich alles. Ich konnte telefonieren vom Wachhäuschen aus. Ja, also, oder der Direktor hat mich eingeladen, das ist wunderbar, Abwechslung, ich sage, Zacher, ich mag sie. Ich sage, wenn ich drinbleiben sollte hier länger, sage ich, dann möchte ich in die Band. Und dann möchte ich eine Filmtruppe aufmachen, eine Theatertruppe aufmachen. Sag, machen wir alles. Also, da hatte ich das schon so gesehen, aber erstmal denkt man, dass man raus kann. Aber man muss sich natürlich auch schon einen Weg da ausdenken, wie man sich das schön da drin macht. Das ist es ja. Wenn man in dem Ding ist, muss man sehen, aha, du bist schuld, also musst du das Beste daraus machen. Da kannst du viel machen. Ich habe geschrieben, habe ich auch so, ich habe ganz viel geschrieben. Deshalb kann ich jetzt auch ein Buch schreiben.
Und Ihr Anwalt damals ist heute Innenminister.
Otto Schüli ist der hat mich ja umsonst, hat der mich ja damals rausgehauen. Klasse, der war klasse, ist immer noch klasse, der Mann. Das ist auch irgendwie aus der Hippie-Bewegung eine, das ist so ein Ding auch, ja. Das ist ja nicht nur Blümli und Dings gewesen, da sind ja Leute eben, die dann politisch eben wirklich, also das war ja ein Aufruhr, das war ja eine Rebellion, ja.
Sind Sie heute noch befreundet mit Otto Schily?
Befreundet? Ich meine, ich sehe den nicht. Aber ich habe ihn auch einmal getroffen, dann sind wir uns... Oder Otto Schily, der begrüßt mich. Da war ich bei Hanno Hut, dem Filmproduzenten. Da war so ein Geburtstag von dem. Und da waren auch Schröder und so. Das war so im wie heißt es da?
War jeder Vernunft.
Ja, exactly. Ne? Und dann, dann stand ich da ein bisschen weiter drüber. Und dann stand so ein Freund neben mir und sagte, du, der Otto, der Schily, guck mal, der hat eben so gewinkt. Und dann habe ich so rüber und dann hat er mich so begrüßt, hat die Hand so hier auf die Brust und hat so mich so begrüßt. Sagt er, du, das ist ja wunderbar. Und da habe ich Otto Schily mal getroffen, auch noch mal im Café Einstein abends. Da standen so ein paar Limousinen, ich hatte auch so ein schwarzes Ding und reihe mich da so ein. Dann sind die schon so unruhig geworden. Da dachte ich noch mal gucken. Und dann bin ich so ausgestiegen, habe mich zum Erkennen gegeben und gesagt, ja, da sitzt du noch, Otto Schily. Oh, den wollte ich immer mal wiedersehen. Und bin da reingegangen und dann die Wachhabenden, die Jungs, da habe ich mich erstmal mit denen unterhalten und so eine halbe Stunde und so. Und dann sage ich, ich gehe mal kurz rein. Ja, untersuchen brauchen wir sich. Der könnte ja mal tasten. Also, haben sie auch, ja, natürlich gemacht. Ne? Und dann bin ich reingegangen und dann hat er Skat gespielt mit einem Freund. Und erst hat er schrecklich, dass da plötzlich einer auftaucht. Und dann, Otto, ich bin so, also es war wunderbar, ne, also.
Sie hatten mal vor, eine Bank zu überfallen. War das Beschaffungskriminalität oder war das,
hat das, das, nee, das war, das war keine Beschaffung, das war die kriminelle Energie, die in jedem menschlichen Wesen ruht. Und der eine, der versucht es mal, irgendwie macht, hat nur Pläne und der andere hat Pläne und führt sie nicht aus. Also das ist ja klar. Und das vor allen Dingen mit Burkhard Dries. Da haben wir so, wir haben einen Film Annas Mutter gedreht und dann hat er Burkhard mal gesagt, ach Mensch, Rolli, irgendwie, das ist ja auch so langweilig alles. Wir müssen uns mal wieder was ausdenken. Ja, also der hat auch Drehbücher geschrieben. Also, der hat das ja mal gemacht, das ist ja in die Brüche gegangen. Nee, also sowas ausdenken ist toll und sowas auch planen, ne? Aber das war schon eine lange her, da brauchte die, eine Band brauchte Geld mit Amandyl und wir hatten kein Heizungsgeld und es war alles im Winter, das war alles und die Miete nicht bezahlt und es war alles wirklich grausam, ne? Und er gesagt, naja, da war so eine kleine Sparkasse, da könnte ich ja eigentlich mal, das war ja nur so ein, das war so ein Gläschen noch so vor dem Geld, ne? Und dann kam aber abends, ich hatte es nur so geplant und war schon ganz aufgeregt mit dem Motorrad, mit dem Moped und so. Und dann habe ich gesagt, naja, und dann kam so ein Filmangebot, da habe ich gesagt, nee, lass. Und dann habe ich das natürlich sein lassen. Aber solche Sachen mal, deshalb haben alle Menschen, ich meine, das ist doch, ich gebe das nur zu. Das ist auch, der Kerner sagte neulich, ja, was da in dem Buche steht, sie gehen ja, sie zeigen sich ja richtig, Herr Kerner, wissen Sie, das mache ich sowieso mein Leben lang. Wenn ich spiele vor der Kamera, dann zeige ich auch eigentlich meine Gefühle. Ich komme ja manchmal vor, wenn ich in so einen Saal komme oder so, wo Menschen sind, so, also auf der Bühne ist was anderes, aber so manchmal, dann komme ich mir vor, die wissen ja alles von mir, ja, die wissen ja, weil ich bin ja, vor der Kamera bin ich ja so, wie ich bin auch.
Auf das Buch Rolf Zacher, Endstation Freiheit, gehen wir gleich ein. Lassen Sie uns noch eine Musik
ja,
hören.
Ja, gerne.
Ist das zweite Stück?
Gustav Mahler. Die vierte, zweiter
Satz.
Genau.
Gustav Mahler, vierte Sinfonie, zweiter Satz.
Ja.
Endstation Freiheit hieß das Buch, Rolf Zacher, wo Sie Ihr Leben niedergelegt haben.
Na, ein Teil. Ich meine, man kann ja sein Leben, ich müsste ja noch, könnte eigentlich noch ein paar schreiben.
Aber es ist ganz witzig, weil Endstation Freiheit war nicht nur der Titel eines Filmes, in dem Sie mit Burkhard Dries zusammengespielt haben, ja, der im Grunde viel eher die Geschichte von Burkhard Dries verkörpert hat als Ihre eigene, ja, sondern es war vor allen Dingen ein Film, den Volker Hauff gedreht hat, für den Sie das Bundesfilmband in Gold, glaube ich,
bekommen. Bundesverdienstkreuz.
Den Bundesfilmpreis bekommen.
Ja, genau, Bundesfilmpreis in Gold. Ja. Und dazu nochmal, wenn man das erwähnt, den Darstellerpreis, so das für bester deutscher Schauspieler Deutschlands in diesem Jahr.
Das ist ganz spannend, weil in dem Film spielt Burkhard Dries einen Ganoven, der sozusagen aus dem kriminellen Milieu aussteigt, weil er einen Buchvertrag bekommt.
Ja.
Sie nehmen den Titel, Sie spielen den anderen Ganoven, der nicht aussteigt, sondern der scheitert, nehmen den Titel und veröffentlichen ein Buch, was Ihr Leben beschreibt. Das ist doch eine bewusste Spielerei
gewesen. Na, das hat sich eigentlich so ergeben. Das war der Verlag wollte es. Er hat es irgendwie, der hat es irgendwann gesagt, ja, Endstation und Freiheit. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Gott, also von mir aus. Und so war das. Ich bin da mit dem Titel, also ich weiß auch nicht, wenn ich das nächste Mal mache, Titel, weil ich weiß, die Leute fragen mich immer die Konsequenz.
Dieses Buch zu schreiben, war das so eine Art Reinigung? Also alles mal loswerden, alles mal öffentlich machen, was so im Hinterkopf sich angesammelt hat?
Naja, das war jetzt so, die haben gesagt, ich soll dabei, ob ich es schreiben will. Und so, und dann immer mehr. Und dann dachte ich, ich wollte eigentlich auf die Bühne gehen, wie ich jetzt mache, und wollte gar kein Buch geschrieben, sondern nur Geschichten erzählen. Und dann kam ich, und dann irgendjemand sagte, Mensch, du, da habe ich einen, der vom Verlag, der sagt, der würde es gerne machen und so. Und dann sage ich, naja, gut, also, und dann habe ich aus dem Gefängnis, da habe ich dem ein paar Seiten, habe ich ihm gegeben. Und dann hat er das gelesen im Café und hat gar nicht mehr aufgehört und gesagt, das ist ja irre. wie du schreiben kannst, ist ja, ich sage, das ist ja schon ein paar Jahre her, jetzt ist es vielleicht noch besser. Habe ich gesagt, hoffe ich vielleicht. Naja, und das war der Anfang und dann habe ich nochmal 10 Seiten geschrieben und dann ging das gleich. Ja. Und dann habe ich das natürlich so gut gemacht, wie es geht, aber man kriegt dann einen Vorschuss und dann wartet man eine Weile und dann ging das natürlich wieder, habe ich mir noch jemanden genommen, der mir geholfen hat und dann noch jemand, also der eine hat es abgeschrieben, meine Bände, erst habe ich selber geschrieben, das war vor allen Dingen, das war wunderbar, mit der Hand geschrieben und dann dieses neue Schreiben wieder sich entdecken dabei, die Buchstaben, die Worte zusammenzuschreiben, ja wie ein Kind und da kriegst du, das ist unheimlich schön, das ist so sinnlich. Und dann siehst du auch, wenn du jetzt plötzlich anfängst zu krakeln, dass du unbewusst wirst. Du schreibst auch nicht mehr so gut. Je schöner du schreibst, umso besser also je leserlicher du schreibst, umso so toller ist das auch der Inhalt. Ja?
Und hinterher haben sie dann diktiert?
Ich habe diktiert und dann hat sie mir abgeschrieben und dann habe ich die Essenz hat dann irgendwie so, hat jemand bearbeitet und dann habe ich das nochmal. Und dann war es oft so, ging das so ein bisschen sehr weg. Und dann habe ich das in meine Sprache genauso. Und so ist es entstanden, ja. Aber ich würde das jetzt das nächste, was ich so fast fertig auch, bin ich noch dran, das mache ich anders. Das schreibe ich ganz alleine nur mit dem Lektor noch. So.
Dieses Projekt, dieses Rolf trifft Zacher, das ist ja eine ganz, ganz merkwürdige Konstruktion. Also man hat so das Gefühl, da ist ein dunkler Raum und da sitzen diese Musiker von D-Funk und spielen irgendwas und dann fängt Zacher an zu erzählen und erzählt mit der Musik zusammen, fast wie so eine Performance. Ist das tatsächlich so entstanden oder ist da ein viel konstruktiverer, viel geraderer Prozess dahinter?
Naja, wie das entstanden ist, habe ich vorhin schon gesagt, also indem ich da reinkam in dieses Studio und dann sagte der, jetzt mach mal. Ich sage, ja du, ich habe ein paar Geschichten, so ein paar Themen, die erzähle ich, ne? Und so ging das. Und dann saß der auf dem, hat ein bisschen da hinten auf dem Klavier, nicht auf dem Synthesizer, so ein bisschen schöne Töne da gemacht. Und dann ging das eigentlich, er hat nicht gewartet, also ich auf keinen Fall auf ihn. Ich warte nicht, das mache ich nicht. Ich erzähle und die Musiker machen was dazu. Aber das geht natürlich auch so ineinander über irgendwo, ja. Und das war prima dabei. Und da hatten wir richtig Spaß, ja. Und dann dachte ich natürlich, ich mache das nochmal. Und dann haben die mich wirklich geflippt und haben gesagt, Mensch, das ist so irgendwo lebendig, das ist total irgendwie der Moment, das macht nichts, auch wenn du da blubst und dings und der Bonbon, das ist auch in Ordnung, so bin ich auf der Bühne, das wollte ich auch mal sein.
Diese Produktion hat eine dämonische Qualität, also es ist fast so wie Bukowski lesen, das ist so fast lyrisch, dann wieder ganz dreckig und aus dem Leben
gegriffen. Schön, das tut gut.
Und diese Verruchtheit, das ist Intention, das musste sein, oder? Im Gegensatz zu dem Buch, was ja mit einer relativ nüchternen Abgeklärtheit.
Ja, das war auch meine Mitarbeiterin, die sehr großartig war, weil ich bin eigentlich ein bisschen von meinem, aber es macht nichts, es ist schön so, das hat jetzt ist keine Wertung, sondern es ist jetzt nur eine Möglichkeit, das anders zu machen. Weiter bitte.
Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass das Ganze mit Gunter Gabriel aufhört.
Ey, Gunter Gabriel ist einer von unseren ganz großen Songwritern. Ohne Quatsch. Die Texte, ich werde ihm mal einen Text sagen. Selbstgedrehte Zigaretten, Schnaps aus einem Altbierkrug, jede Nacht in fremden Betten und zum Satz sei nie genug. Keiner kennt die Straße besser und die Einsamkeit der Nacht, wenn die Kälte durch das Blut fließt. Bis zum Morgen, ich erwach.
Das klingt bei Ihnen ein bisschen anders als bei
Gunther. Darum geht's. Das will ich damit meinen. Darum geht's aber. Aber der meint das auch eigentlich gut. Das ist halt so ein Saufbolzen. Und das war er auch. Und das ist, glaube ich, ist immer noch so. Irgendwo, ich weiß, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, was ich so gehört habe, er ist immer noch ziemlich, er ist krank, der Mann. Und das ist einer, und das hat sich so ergeben, dass er sagt, du, wir machen eine Platte für Gunther Gabel mit Zander und Truckstop und die ganzen Billy-Dings und so. Und ob du so eins sagst, ich sage, irgendwie finde ich den toll, irgendwie mochte ich den. Also der hat Commodore Mine und dieses Hey Boss und so. Das sind Dinger, die man einfach mithaut, ja. Da habe ich gesagt, das ist irgendwie, dem muss man helfen. Das ist ein kranker Typ. Wer süchtig ist krank. Und das wird dann in unserer Gesellschaft erst werden verführt. Aber wer dann wirklich abgleitet, hat Pech gehabt. Ne? Also das ist das Ding. Das meine ich auch damit. Ey, das muss man machen. Und dann ist das, habe ich gesagt, wenn ich das mache, dieses Lied, das ist ja auch mit auf der Platte drauf. Ne?
Da spricht aber auch wieder die Sehnsucht, ja, nach Liebe, nach Wärme, nach Halt konkret.
Ja, klar, die jeder Mensch hat, ne? Und jeder Mensch braucht.
Ich habe einen Teil sehr genossen bei dieser CD, und zwar geht es da um einen Hund. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich der Hund von Peter Sattmann war oder nicht, ist auch egal.
Nee, das falsch gehört, das waren die Kinder des Hundes von Peter Sattmann, die Jungen und die Welpen. Und die habe ich großgezogen in einem schlossähnlichen Gebäude in Brandenburg. Und die sind immer größer geworden. Also der Vater ist so wie so eine dänische Dogge und sehr kräftig, Rott war also wie so, und so vier Rassen so da drin. Und dann habe ich gemerkt, dass die plötzlich richtig gefährlich wurden und mich angeknurrt. Ich lag in der Nähe und dann habe ich dem einen irgendwie, der kam, dann habe ich ihm die Schnauze zugehalten, er knurrte mich an. Also ich bin ihm nur so hinten auf den Schenkel gekommen, auf unserem Lager zusammen lag ich, habe mit denen ja oft so eingepennt manchmal und so, ja. Ich bin nur von dem Gestank der Pupse aufgewacht, von der Jungs, ja. Aber ansonsten großartig, auch draußen in der Hütte und so. Und dann knurrt er mich an, so neben mir die Schnauze, und ich ihm gleich zugehalten das Maul und in die Lefse, aber da nicht, wo sie feucht ist, in die Lippe, reingebissen, richtig. Und die Fetzen so hingen so mir noch im Maul. Das ist auch auf der Platte da, ne? Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, mein lieber Freund, wenn du mich noch einmal anknurrst, dann reiß ich die halbe Schnauze. Ich habe ihn wie einen Hund behandelt und nicht wie ein Mensch, der irgendwie... Und das war genau das Ding. Ab da, er hat nie wieder geknurrt. Ne?
Noch ein Zitat vielleicht. Sie hätten der Retter des SFB-Tatorts werden können, wenn Sie denn Kommissar geworden wären. Und zwar deshalb, weil der Ermittler Zacher ist der Ermittler der Schröder-Ära, der uns vormacht, wie man lebt, wenn alles nur noch Pose ist.
Geil. Cool, ja. Ja, das ist prima.
Können Sie damit was anfangen?
Ja, das gefällt mir. Das ist in Ordnung.
Wären Sie gerne Tatort-Kommissar geworden? Nicht nur auf der anderen Seite, da waren Sie ja oft genug.
Ich habe vor ein paar Jahren, also ich habe ja Fernsehen jetzt ziemlich so, ich mache es noch, aber ich kümmere mich nicht mehr drum so. Ich habe unheimlich viele Ideen, da war mit einem Mädchen zusammen, die also auch Treatments geschrieben hat und also auch sehr das sehr gut gemacht hat, und ich habe ganz viele Ideen den Leuten gegeben. Und sie haben ja, und auch mit Arzorn und Fitzmann und weiß ich, ganz viele Leute, die so als Gast oder so auch ständig dabei. Und sie haben zu ein, zwei Jahre rumgemacht, ich will die ganze Sender jetzt gar nicht. Und das ging mir dann so auf den Keks. Und ich habe einmal, wie gesagt, einen verdeckten Ermittler gespielt. Das war sehr, sehr, das hat die Kritik aus, das war unheimlich. Aber das können sie nicht in Deutschland. Sie können das nicht, das können sie nicht, auch Al Pacino oder De Niro oder so, die Jungs, die spielen ja auch irgendwie mal den und mal von der anderen Seite kommen und sagen, das geht hier nicht rein in Deutschland. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ein Kommissar ist wunderbar, so ein ganz Mensch. Du kannst ihn vor allem jeden Tag anders spielen. Der hat doch, wie jeder Menschen Laune, die spielen, die meisten machen das ja mal. Man kann es ja dauernd anders spielen. Das ist ja das Tolle, wenn ich einen Kommissar spielen will. Und auch eben richtig wie Columbo, so ein bisschen so. Die so, Mensch, so richtig, das ist natürlich schon toll. Und dann richtig reingehen. Aber sagen wir mal so, mein Herz für die Kamera ist schon noch da. Aber ich bin jetzt mehr für Bühne. Ja.
Diese Karriere als Musiker, das war wahrscheinlich gar keine Karriere, sondern es war nur so eine Begleiterscheinung der Hippie 60er-Jahre.
Nee, ich war im Kirchenchor, also kurzer, und ich hab unheimlich toll gesungen. Ich wollte eine Zeit lang, mit 16 habe ich Mario Lanza gehört und habe eingetauscht mein Mofa, eine NSU Quickly, gegen einen Plattenspieler mit Mario Lanza drauf, eine Platte. Und dann habe ich das gesungen und sind alle da. Ich wollte Opernsänger dann werden. Ich habe eine richtig gute Stimme. Ich hatte eine Ausbildung bei so einem Mann in Berlin, der hat die Scorpions und Nena, und der hat sie alle gesagt, Alter, du hast eine Stimme, wie viele Leute, Popstars können sich da einen wegschneiden. Und dann bin ich nicht mehr hingegangen. Und hat gesagt, you motherfucker man, I told you you got a good voice, but you have to exercise, man, you have to practice. Ja, und dann, ich habe das ja auch, ich mache das schon. Aber nee, und das habe ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen, das ist jetzt, was ich jetzt machen will. Ohne dass sie dann, ja, Zacher, der macht jetzt auch auf Sänger. Das ist ja eben das, was ich nicht mache. Und deshalb kann ich auch beim Singen Fehler machen. Weil ich bin eigentlich mehr so ein, ja, ich entertain das, ja.
Ich habe bei der Vorbereitung mir so eine Rubrik gemacht, die heißt Gerüchte. Das sind lauter so kleine Sachen, die ich gefunden habe, wo ich denke, stimmt das oder stimmt das nicht? Zum Beispiel eines ist, mit Willy Brandt zusammen Haschisch geraucht.
Nee, das war, glaube ich, wir haben geraucht, aber nicht inhaliert.
So wie Herr Clinton. Sie haben mit der Freundin von Rainer Langhans, mit Gisela Getty, eine Tochter und die wiederum hat mit Paul Getty einen Sohn.
Das ist auch so ein, ja, das ist natürlich irgendwie, das,
aus der bunten Sacherwelt.
Ja, na klar, ja? Aber das ist halt, ja, aber das hat sich, mein Gott, das hat sich so ergeben halt. Die hat irgendwie, meine Ex-Freundin, die hatte den kennengelernt und da waren wir noch verheiratet und dazu, ich habe den aber nicht zusammengelegt, ich habe den kennengelernt und ich sage, wie ist der? Der ist super, nein, geheiratet, dann müssen wir uns scheiden. Ja, klar, Mann, ping, so ging das und dann hat sie den geheiratet, dann ist meine Tochter auch damit hin. Also da habe ich dann irgendwie auch meine Tochter irgendwie auf eine Art, denn es war schon eigentlich schade. Also das ist zum Beispiel, wenn einer fragt, Herr Zacher, haben Sie einen Fehler gemacht? Was bereue ich? Sage, das ist ein Ding, was ich eigentlich so, weil ich das Aufwachsen meines Kindes.
Dass Sie 18 Jahre gewartet haben, bis Sie Ihre Tochter wieder gesehen haben.
Ja, das aber 17. Aber das war auch gut, weil die konnte mich eine Zeit lang nicht leiden. Und einer hat mir mal gesagt, der ab und zu der Freund der Familie, jetzt kannst du hingehen, fragt schon dauernd. Und das ist eigentlich, ich habe ein tolles Ding mit der, also es ist wunderbar.
Der Berater von Alexander Schalk-Golokowski, Hans Tietje, war auch Ihr Berater.
Das ist nicht mein Berater, das ist wirklich, also der war mal kurz so, wollte mir so Werbejobs zu schaffen und das sind ja, ich meine, die sind ja fast alles Verbrecher, die es machen. Ja? Also ich meine, das ist auch gut so, muss es ja auch geben, ne? Legale Gangster muss es ja geben, ja. Also und das war es eigentlich. Oder manchmal ruft er mich an und sagt, du, willst du das machen mit dem Flugzeug schnell irgendwie über den Müggelsee und gibt so und so viel und ja, dann steige ich da ein und dann sitze ich da drin und denke, hätte ich es mal lieber nicht gemacht, ja, weil das ein kleines Ding war. Nee, aber ansonsten ist das nur so eine, ja, das war's mal.
Das Schönste der Gerüchte, und ich glaube sogar, dass es sehr wahr ist, ist, dass Sie mit den beiden attraktivsten Frauen des bundesdeutschen Films ein Verhältnis hatten, nämlich mit Iris Berben und Hannelore Elsner. Das schafft auch nicht jeder.
Weiß ich nicht. Ja, will das jeder schaffen? Ja,
ich glaube schon, von den Zuschauern zumindest.
Naja, ich meine, das hat sich so ergeben. Ich meine, ich habe mit denen gespielt halt. Und dann mochten wir uns gerne. Also die Hanno ist eine tolle. Ja? Und die Iris auch mal. Ja? Aber das liegt ja schon lange zurück. Ja.
Sie haben es vorhin schon mal gesagt, die Kamera ist nicht mehr so das Medium, was Sie begeistert. Sie möchten auf der Bühne stehen. Was ist denn die Zukunft für Sie? Oder was birgt die Zukunft für Sie? Heißt es, der Kamera entrinnen heißt auch dem Stereotyp entrinnen und nicht mehr der Bösewicht zu
sein? Nein,
ich
will eigentlich nicht der Kamera entrinnen, sondern ich will diesen Produkten, die vor der Kamera passieren, entrinnen, weil das halte ich nicht so aus. Sonst könnte ich ja auch noch mal so eine Fernsehkarriere da irgendwie machen oder nochmal, wie gesagt, so vielleicht einen Kommissar spielen oder so, mich darauf richtig konzentrieren soll. Aber ich möchte mich darauf konzentrieren, jetzt Sachen zu machen, die ich nicht gemacht habe. Sprich, auf der Bühne stehen, das, was ich kann, alles in Sekunden abrufen und zu stehen. Wenn Sie alleine auf der Bühne stehen, da kommen ein paar hundert Leute oder 100, egal, wenn nur 30 kommen, die erwarten was. Und diese Erwartung halt eben nicht zu erfüllen erstmal. Deshalb bin ich ja erstmal da. Und dann mache ich mein Programm. Also, das ist, was mich interessiert. Und vor der Kamera möchte ich stehen und mit mir spielen dabei und auch beobachten, wie ich dabei in Sekundenschnelle den Partner besser machen kann, indem ich ihn unsicher mache und dadurch fängt er sich wieder und dadurch wird er ganz normal und kriegt wieder, alles fließt wieder. Ja, die Energie fließt, wenn man sich verblockt, dann läuft ja nichts mehr und der Atem geht, das sehe ich ja alles, atmen auch dabei, das ist es. Und deshalb, aber dieses Medium Kamera, es fasziniert mich auch, gerade mit dem Kamera, also wenn die dann, ich mache das auch beim Fernsehen, wir machen da richtig manchmal mit dem Kamera, wir machen da Hollywood, also wir machen eine Qualität und darum geht es mir eigentlich, aber mehr jetzt Publikum, das ist also direkt den Kontakt mit den Leuten auf der Bühne stehen, mit meiner Stimme und mit meiner Person da stehen, alles, was ich kann zu machen. Ja.
Vielen Dank, Rolf Zacher.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.